Zurzeit können wir in der Natur wieder einmal eine spektakuläre Verwandlung beobachten. Aus graubraun wird leuchtend grün, kahle Büsche und Bäume ziehen ein üppiges Blütenkleid an. Strahlend gelbe Forsythien, zartrosa Zierkirschen, weiße Schlehen, schon fangen die Obstbäume mit den Kirschen an zu blühen, dann kommen Pfirsichbäume, Apfel, Pflaumen, Birnbäume. Vorgestern war Frühlingsanfang und bis auf die Allergiker unter uns lieben wir alle diese Wochen, oder? Das Alte ist vergangen, Neues entsteht. Neuanfang ist eine gute Erfindung unseres Gottes. Sie hat mit Gnade zu tun und zeigt uns sein Wesen, das geprägt ist von Barmherzigkeit und Güte. Die Bibel ist ein Buch, das voller Neuanfänge steckt, bis hin zum umfassenden Neuanfang, den sie uns auf ihren letzten Seiten verspricht und der noch vor uns liegt. Siehe, ich mache alles neu, sagt der, der auf dem Thron sitzt, in Offenbarung 21, Vers 5 unserer diesjährigen Jahreslosung. Und wir lesen es hier auch auf diesem Spruchband. Auch in unserem Leben hat es zumindest einen Neuanfang gegeben. Vielleicht noch viel mehr in Ihrem und auch in meinem Leben Neuanfänge. Und ich möchte heute Morgen mit Ihnen, mit euch, Markus hat mir erlaubt, Sie zu duzen, ich schiebe das einfach auf ihn, darüber nachdenken, was es bedeutet, Altes hinter sich zu lassen und im Neuen zu leben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist für die Gemeinde auch so ein Abschnitt, den man vielleicht so ein bisschen als Neuanfang oder wie auch immer bezeichnen kann. Jedenfalls neue Leitung ist bestätigt worden und gesegnet worden. Was bedeutet es, Altes hinter sich zu lassen und im Neuen zu leben? Und ich möchte das anhand eines Auszugs aus dem Brief des Paulus an die Kolosser tun. Kolosser 3, lese ich mal die Verse 1 bis 15. Ähnlich wie Petrus ist auch Paulus knallhart, realistisch und sagt, wie es wirklich ist. Nicht erschrecken. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist und nicht dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, in der Christus euer Leben erscheint. Und dann wird auch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Darum, jetzt kommt der harte Teil, tötet alles, was nur auf diese Erde gehört und euch noch in den Gliedern steckt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, Lust auf Böses und Habgier, die nichts anderes ist als Götzendienst. Deswegen kommt der Zorn Gottes über die Menschen, die ihm nicht gehorchen. So habt auch ihr früher euer Leben geführt, als es noch von all dem beherrscht war. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut und Bosheit. Und es soll kein Wort über eure Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und den neuen Menschen angelegt wie ein neues Gewand. Der Schöpfer hat ihn nach seinem Bild erneuert, damit er zur Erkenntnis gelangt. Wo das geschieht, spielt es keine Rolle mehr, was jemand ist, Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Fremder, Sküte, Sklave oder freier Mensch. denn in all dem lebt Christus und er umfasst das alles. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Für unser Leben ist es entscheidend, woran wir uns orientieren, worauf wir schauen, worauf unser Fokus liegt. In unserem alten Leben war das vielleicht unser Wohlergehen oder unsere Sicherheit, jedenfalls das, was uns scheinbar gut tut. In unserem neuen Leben richten wir unseren Blick auf Jesus. Der Blickkontakt mit Jesus gibt unserem Leben eine ganz andere Qualität. Wir drehen uns nicht mehr nur um uns selbst. Unser neues Leben besteht vielmehr in einer Beziehung. Wir schauen Jesus an und er schaut voller Liebe zurück auf dich und auf mich. Wer auf ihn schaut, strahlt vor Freude, heißt es schon im Psalm 34, Vers 6. Indem wir unseren Blick nach oben richten, wie es hier heißt, in Gottes unsichtbare Wirklichkeit, ist eines dieser paulinischen Paradoxien. Wir schauen auf etwas, was unsichtbar ist. Wie soll denn das funktionieren? Aber Paulus bringt das immer wieder. Wir schauen in Gottes unsichtbare Wirklichkeit mit den Augen unseres Herzens. Wir richten uns auf das aus, was wirklich, wirklich ist. Auf das, was Bestand hat, was ewig ist. In 2. Korinther 4, Vers 18 schreibt Paulus, das für uns Sichtbare wird vergehen. Das Unsichtbare ist unvergänglich. Also Gottes Wirklichkeit umschließt unsere sichtbare Wirklichkeit. Und wir leben alle auch in Gottes Wirklichkeit. Aber es ist so wichtig für uns, dass wir eben aus dem Sichtbaren hinaus, drüber hinaus, in die unsichtbare Welt schauen, auf Jesus schauen, auf Gott schauen, auf den Schöpfer schauen, auf den schauen, der mich erlöst hat, der mich befreit hat, der mich mit seinem eigenen kostbaren Blut freigekauft hat von der Macht der Sünde, der mich beschenkt hat mit seinem Heiligen Geist und der jetzt in Beziehung mit mir leben will, in Gemeinschaft mit mir leben will, der aber auch die Herrschaft über mein Leben haben will. Und aus diesem Unsichtbaren geht es ins Sichtbare rein. In der unsichtbaren Welt ist auch unser wahres Zuhause. Ich habe kürzlich gelesen in einem Manuskript, was ich für unseren Verlag geprüft habe. Wir kamen alle weit weg von zu Hause zur Welt. Zu Hause ist nicht da, wo unser Leben beginnt. Zu Hause ist da, wo wir hingehen müssen. Vor gut 2 Wochen trafen sich bei uns die 4 Geschwister meiner Frau mit ihren Ehepartnern, nicht erschrecken, Claudia und Renate, um ein paar Dinge im Zusammenhang mit dem Nachlass meiner Schwiegermutter zu besprechen. Unser kleines Wohnzimmer war voll. Mehrere Gesprächsherde, also es waren ein paar, viele Leute da, mehrere Gesprächsherde hielten den Lärmpegel hoch. Und nicht alles lief so effizient, wie ich mir das gewünscht hätte, obwohl es mich gar nichts angeht als Schwager. Aber als es um die Gestaltung des Grabsteines ging, wurde überraschend schnell und reibungslos Einigkeit erzielt. Neben Namen und Lebensdaten sollte etwas darauf stehen, was ihr Leben und ihren Glauben zusammenfasst. Daheim bei Jesus war das Ergebnis. Das gefällt mir in dieser großartigen Schlichtheit. Daheim bei Jesus. Unser wahres Zuhause ist im Himmel und jetzt schon sind wir eingeladen, in Gottes Gegenwart zu leben. Also da, wo wir sind, ist auch schon ein Stück Himmel, weil ja der lebendige Gott in uns lebt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist schon ein Vorposten des Himmels. Aber natürlich sehen wir das noch nicht. Und wenn das richtig sichtbar wird, ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie das dann sein wird. Wenn Jesus so den Arm um uns legt und sagt, so, schau mal, so sieht es hier jetzt wirklich aus. Das kannst du dir nicht vorstellen? Nee, habe ich mir nicht vorstellen können. Diese veränderte Blickrichtung weg von uns selbst und von den Dingen, die um unsere Aufmerksamkeit betteln, hin zu Jesus, steht am Anfang dessen, was dann an diesen praktischen Hinweisen, die ich auch vorgelesen habe, kommt. Und ist ganz wichtig, wenn wir uns diese Frage stellen, was bedeutet es, im Neuen zu leben? Die Blickrichtung auf Jesus steht am Anfang. Und dann kommen diese knochentrockenen und harten Verse, Vers 5, darum tötet alles, was nur auf diese Erde gehört und euch noch in den Gliedern steckt, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, Lust auf Böses und Habgier, die nichts anderes ist als Götzendienst. Deswegen kommt der Zorn Gottes über die Menschen, die ihm nicht gehorchen. So habt auch ihr früher euer Leben geführt, als es noch von all dem beherrscht war. Also ich finde, Paulus ist in diesem krassen Katalog von Charakterzügen, die es abzulegen, ja zu töten gilt, sehr klar und erstaunlich aktuell. Das gehört zu dieser Erde und passt nicht in unser neues Sein als Bürger des Himmels und Mitglieder von Gottes Familie. Diese Dinge haben uns in unserem alten Leben beherrscht, aber sie stecken immer noch irgendwo in unseren Gliedern drin. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich spüre immer mal wieder, wie so Altes in mir drin steckt. Und bin dann froh, dass, wenn der Herr sagt, das ist alt, weg damit, das passt nicht in das Neue. Ablegen. Ablegen dieses Alten, das ist, finde ich, auch vom Bild her gefällt mir das so gut. Weil das ist was ich mir vorstellen kann. Ja. Ich stelle was fest, was nicht passt, ich lege es ab. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut und Bosheit und es soll kein Wort über eure Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und den neuen Menschen angelegt wie ein Gewand. Kein Wort soll über unsere Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. Wie schnell geschieht das? Ich weiß nicht, ob ihr in eurer Gemeinde auch diese Erfahrung gemacht habt. Persönlich auf jeden Fall sicher auch schon. Wie schnell geschieht es, dass uns das also als Leidende widerfährt, aber wie schnell passiert uns das auch, dass wir ein Wort sagen, das andere herabsetzt? Vielleicht sogar verleumdet oder indem wir was weitergeben, was gar nicht wahr ist oder so. Also das ist eine Sache, die, glaube ich, unglaubliches Gift und viel, viel Schaden anrichtet. Kein Wort soll über unsere Lippen kommen, das andere verleumdet oder herabsetzt. John Ortberg, der Pastor und Buchautor, hat in seinem sehr empfehlenswerten Podcast Become You die gesamte Fastenzeit diesem Thema gewidmet. No condemnation, keine Verurteilung. Keine Verurteilung. Und jeden Tag gibt es so praktische Hinweise, was das bedeutet, was das heißen kann. Was man anstattdessen tun kann, ein Mensch des Segens zu sein, der andere segnet und so, statt irgendwie was anderes zu sagen oder zu denken. Diese Verurteilung, das steckt uns auch so tief in den Knochen, dass es des Blickkontaktes zu Jesus bedarf, um in den Situationen, die uns triggern, da nicht in die alten Muster zu verfallen. Also mir geht es jedenfalls so. Also ein ganz banales Beispiel. Meine Frau und ich wohnen in unserem Elternhaus. Da lebt mein 87-jähriger Vater und meine Schwester, die auch eine Begleitung bedarf. Und wir sind so ein bisschen verantwortlich für sie. Was weiß ich, ich komme dann da morgens hin mit der Medizin für meinen Vater und so. Und die beiden haben ihren eigenen Lebensstil, ihre eigene Art. Sie sind super dankbar, das sind wir auch sehr dankbar dafür. Aber es gibt dann immer ein paar Dinge, gerade bei meiner Schwester, die mich triggern. Bestimmte Bemerkungen, bestimmte Verhaltensweisen. Und da ist es so wichtig für mich, dass ich dann da erstens morgens schon die neuen Kleider angezogen habe. Geduld, Demut, Güte, Freundlichkeit, herzliches Erbarmen. Sie braucht es bei mir wahrscheinlich genauso. Und den Blickkontakt zu Jesus. Wenn ich auf Jesus schaue, rutscht mir nicht so viel raus, wie wenn ich es nicht tue. Also es sind manchmal ja diese banalen Dinge, wo wir dann merken, lebe ich im Alten oder lebe ich im Neuen? Das Schöne ist, dass wir bei Gott immer wieder neu anfangen können. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. In jeder Minute, in jeder Situation können wir neu anfangen. Und es gibt auch bei ihm, für die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Jesus sagt, es ist vollbracht am Kreuz. Wir haben die Vergebung. Und wir haben das Neue. Aber es ist auch wichtig, da klar zu sein und nichts zu dulden, was da nicht reinpasst. Aber der Herr ist voller Erbarmen. Das, was er uns als Kleider bereitsteckt, das drückt sein Wesen aus. Das ist er selber. Das sind die Charakterzüge von Jesus, die wir anziehen sollen. Herzliches Erbarmen, Güte, Freundlichkeit, Demut, Geduld und Liebe. Deshalb sagt Paulus an einer anderen Stelle im Römerbrief auch, zieht Jesus Christus an wie ein Gewand. Also das ist im Prinzip das Gleiche. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, für diese Möglichkeit des Neuanfangs. Dieses Bild mit den Kleidern, das ist etwas, was schon Jesaja viele hundert Jahre vor Paulus gebraucht hat, indem er sagt, Gott hat uns die Kleider des Heils angezogen und mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Auch wieder so ein typisch paulinisches Paradox. Gott hat uns schon neu eingekleidet. Trotzdem sollen wir uns nochmal neu einkleiden. Diese Spannung, wenn man so nennen will, die durchzieht auch das Neue Testament. Wir sind es schon, trotzdem sollen wir uns noch das realisieren, indem wir das anwenden, indem wir es anziehen, was wir schon haben, indem wir es uns bewusst machen und indem es in uns dann wirklich Realität wird, bewusst Realität wird, in unser Wesen reingeht. Und das Schöne ist, dieser neue Mensch, den hat der Schöpfer, heißt es hier, nach seinem Bild erneuert. Also das Ebenbild Gottes, das verunstaltet wurde durch unsere Abwendung von Gott, hat der Schöpfer erneuert. Jetzt sind wir wieder seine Ebenbilder. Wir sollen ihn widerspiegeln. Wir sollen Jesus auch widerspiegeln, sein Wesen. Soll in uns sichtbar sein. Und wie gesagt, das ist ja schon bei unserem grundsätzlichen Neuanfang geschehen. Denn wenn wir uns Jesus anvertraut haben, mit der Wiedergeburt ist das geschehen. Wir sind neue Menschen, neue Schöpfung. Wir sind mit diesem neuen Gewand bekleidet. Aber im Alltag gilt es, das, was in den Gliedern uns noch steckt, trotzdem wieder abzulegen und zu realisieren und das Neue anzuziehen. Also zum Leben in unserer neuen ewigen Identität gehört also erstens die veränderte Blickrichtung. Ich schaue nicht mehr nur auf mich selbst oder zuerst auf mich selbst, ich schaue auf Jesus. Zweitens das Ablegen des alten Menschen mit seinen Gewohnheiten und schließlich drittens das Anziehen der neuen Kleider, um in diesem Bild zu bleiben. Vers 12 Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Also auch hier geht eine Aufforderung, ihr sollt das und das und das machen. Erstmal ein Geschenk des Vaters im Himmel voraus. Das ist grundsätzlich bei Gott so. Er fordert nie etwas von uns, was er uns nicht zuvor gibt oder die Möglichkeit dazu gibt. Petrus schreibt mal irgendwo, Gott hat euch alles geschenkt, was zu einem ihm wohlgefälligen Leben dient. Wir müssen uns nicht selber abkrampfen, abmühen, alles Mögliche machen, um ihm zu gefallen. Er schenkt, beschenkt uns erstmal. Und daraus sollen wir dann leben. Und so ist es auch hier. Wir können auch nichts aus eigener Kraft bewerkstelligen, was irgendwie ewigen Bestand hat. Und wir müssen es auch nicht. Gott hat uns erwählt als seine Heiligen. Das ist besonders, weil der Einzige, der heilig ist, ist Gott. Der Einzige, der gut durch und durch gut ist und heilig ist, ist Gott. Und wenn er uns als seine Heiligen erwählt, das hat was zu sagen. Er stellt uns auf seine Stufe. Er ruft uns in seine Gegenwart, in seine heilige Gegenwart. Das ist, finde ich, ein starker, starker Satz. Und beschenkt uns mit seiner Liebe. Sonst würde es keinen Sinn ergeben, dass er uns auffordert, oder dass das Gebot ist, Gott zu lieben, den Nächsten wie sich selbst, wenn er uns diese Liebe nicht schenken würde. Was wollen wir aus uns selbst, außer Egoismus herausbringen? Aber wir sind Beschenkte von Gott und deshalb kann er das auch von uns erwarten. Und das ist unsere neue Identität. Von Gott heilig gemacht, mit Liebe beschenkt und daraus sollen wir jetzt leben, in dieser engen Verbindung mit ihm, mit Blickkontakt zu ihm. Und jetzt die neuen Kleider an, wie gesagt, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit, Geduld, Liebe, die Charakterzüge von Jesus. Und wenn wir das anhaben, dann sind die anderen Dinge nicht leicht, aber möglich. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Wenn man als Gemeinde in eine neue Phase geht, mit neu gewählter oder bestätigter Gemeindeleitung, ist es vielleicht ganz gut, sich diese Basics noch einmal bewusst zu machen. Wir leben von der Vergebung. Auch untereinander zu vergeben ist wichtig. Und gelegentlich ist es auch nötig, uns in unserer Unterschiedlichkeit zu ertragen. Paulus ist total realistisch. Wir sind uns nicht alle gleich sympathisch. Manche gehen uns auf die Nerven. Aber wir sollen einander ertragen. Paulus hat seine eigenen Erfahrungen damit gemacht, seine Briefe sind voll davon, am Schluss vor allen Dingen, wenn er dann zu seinen praktischen Hinweisen kommt und die Namen nennt und so. Es sind ihm Konflikte, Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten nicht fremd. Und deshalb erwähnt er auch das wichtigste Kleidungsstück in Vers 14, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Da sagt sich einfacher, als es im rauen Gemeindealltag manchmal ist. Aber es ist trotzdem wahr. Wenn wir morgens bewusst die Liebe angezogen haben, dann begegnen wir einander anders. Und wie Paulus hier sagt, ist es der einzige Weg zu echter Einheit. Also nicht so vorgespielter Einheit oder notgedrungener, zähneknirschender Einheit. Paulus spricht hier von vollkommener Einheit. Das schließt Unterschiedlichkeit ein. Ich habe noch 4 Geschwister, 3 Brüder und eine Schwester, wie gesagt. Und alle sind sehr unterschiedlich. Es gibt zupackende Praktiker unter uns. Und die mit den 2 linken Händen, zu denen ich mich zähle. Es gibt Gartenfans, es gibt Stubenhocker, es gibt Leser. Ein Bruder von mir liest gar nichts.
der schreibt nicht mal SMS, der schickt irgendwie ein Bild rum oder macht sonst irgendwie ganz, das sollen die Brüder machen, die sollen schreiben. Es ist völlig unterschiedlich. Auch unsere Interessen und Ansichten und Begabungen sind sehr unterschiedlich. Sogar so unterschiedlich, dass es Zeiten gab in unserer Familie, wo wir dann bei den Zusammenkünften und Festen so bestimmte Gesprächsthemen gemieden haben, um nicht aneinander zu geraten. Wir wussten, wie der andere tickt und was den triggert und so, dann haben wir es einfach umfahren und uns über andere Dinge unterhalten. Aber eines stand nie in Frage. Wir sind Geschwister. Zwei meiner Brüder, mein anderer Bruder hat die schon, die sind wie Hund und Katz bezeichnet. Der eine intellektuell, der andere eben einer der Praktiker. Und wenn es über Kindererziehung oder was weiß ich was alles, wenn die, ganz unterschiedlich. Aber wenn der eine, mein jüngster Bruder, ich bin der Älteste dieser Schar, dieser bunten Schar, und wenn der irgendwie bei einem seiner vielen Umzüge Hilfe gebraucht hat, war der Praktiker, der Erste, der ihm geholfen hat. Der LKW-Fahrer hat ihm die ganzen Sachen. Wir gehören zusammen, wir stehen zusammen, wenn jemand von uns Hilfe braucht. Oder wenn jemand anderes irgendwie was Schlechtes über einen meiner Geschwister sagt, werden wir alle ganz hellhörig. Das können wir nicht vertragen. Untereinander sind wir allerdings, wie gesagt, da ist es wieder anders. Aber ich bin dafür dankbar, dass wir uns, ich würde sagen, wirklich trotz allem gut verstehen und vor allen Dingen eng zusammenhalten und uns mögen, auch wenn wir uns manchmal nerven. Ich bin dankbar dafür und halte das nicht für selbstverständlich. Es ist eine Einheit mit viel Unterschiedlichkeit. Und für mich ist das ein Bild von Gemeinde. Und dann ist es auch so, wenn wir uns einmal auf die Nerven gehen, das passiert ja jeden Tag, denke ich, ist es Zeit, unsere Garderobe kurz zu checken. Laufe ich noch in alten Klamotten rum? Der Empfindlichkeit, der Selbstbezogenheit? Oder habe ich meine neuen Kleider, die Gott mir bereitgelegt hat, aus seinem Kleiderschrank schon angezogen? Demut, Geduld, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Güte. Mit Liebe begleitet gibt es weniger Verletzungen. Und schließlich noch der Vers 15. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes und dafür sollt ihr dankbar sein. Auch hier wieder ein Geschenk, Friede. Er soll unsere Herzen lenken. Und wenn der Friede, den Christus schenkt, unsere Herzen lenkt, haben wir es selbst leichter mit uns und die Menschen um uns herum auch. Vieles wird sich dann entspannen, was vorher angespannt war. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Im Neuen zu leben, in unserer neuen Identität als von Gott erwählte Heilige bedeutet, im Blickkontakt mit Jesus zu leben. Und das bedeutet nicht, aus der Welt zu fliehen oder weltfremd zu sein, sondern erst diese Welt richtig mit Gottes, mit des Schöpfers Augen zu sehen und unsere Mitmenschen auch. Es bedeutet, intensiver die Schöpfung zu erleben, intensiver Beziehungen zu leben. Also gerade das Gegenteil dessen, was so als Vorurteil rumgeistert. Aber das Wichtige ist, Jesus anzuschauen. Zweitens, den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten abgelegt zu haben und immer wieder, wenn er zuckt und sich meldet, alte Klamotten raus. Und drittens, den neuen Menschen wie ein Gewand anzuziehen, die neuen Kleider aus der Garderobe Gottes anziehen. So können wir froh und entspannt unterwegs sein und damit Lust machen, anderen Menschen Lust machen, ihr Leben auch in der Gegenwart Gottes zu leben. Amen.